Morgen beginnt heute.
Der Umwelt- und Verbraucher-Podcast.
Der Treibhauseffekt. So heizen Treibhausgase unser Klima auf.
Mit CO2-Speicherung gegen den Klimawandel.
Bayern klimaneutral bis 2040. Jetzt muss es schnell gehen.
Pariser Klimaabkommen. Warum das 1,5-Grad-Ziel so wichtig ist.
Solche Schlagzeilen zum Klimaschutz hört und liest man ja immer wieder, oft gespickt mit ganz vielen Fachbegriffen. Was aber genau steckt hinter all diesen Begriffen? Worum geht es zum Beispiel beim Pariser Klimaschutzabkommen? Was ist mit klimaneutral oder treibhausgasneutral gemeint? Und was sind eigentlich CO2-Speicher? Diese Fragen wollen wir euch heute und in der nächsten Folge beantworten. Ich bin Toni Scheuerlen und habe eine ganze Reihe an Begriffen mitgebracht, die man schnell mal durcheinander bringt oder von denen man zwar schon mal gehört hat, aber eigentlich gar nicht so richtig weiß, was sie genau bedeuten. Erklären wird uns diese Fachbegriffe und Zusammenhänge Professorin Karin Pittel. Sie ist Leiterin des IFO-Zentrums für Energie, Klima und Ressourcen. Hallo Frau Pittel, schön, dass Sie wieder hier sind und heute etwas Licht ins Dunkle bringen bei all den speziellen Begriffen, die es so rund um das Thema Klimaschutz gibt.
Ja, hallo, ich freue mich, heute wieder dabei zu sein und bin mal ganz gespannt, was Sie für mich haben.
Vielleicht erinnert sich ja noch der ein oder andere. Gemeinsam mit Frau Pittel und Professor Harald Lesch haben wir den Faktencheck zum Klimawandel gemacht. Die Folgen dazu haben wir euch auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Hört doch gerne nochmal rein, falls ihr sie verpasst habt. So, jetzt aber zu den Fachbegriffen. Es gibt ja beim Einkaufen in der Drogerie oder im Supermarkt immer mal wieder Produkte und Verpackungen, auf denen klimaneutral steht. Es gibt aber auch viele Unternehmen, die sich das auf die Fahnen schreiben. Aber was bedeutet denn genau klimaneutral?
Naja, typischerweise versteht man darunter, dass bei der Produktion oder beim Transport von Gütern keine Emissionen anfallen oder, das kann natürlich auch sein, sie fallen an, aber dass im gleichen Maße irgendwo CO2 eingespeichert wird, also zum Beispiel in Wäldern. Das kann man eben einerseits durch sogenannte natürliche Senken machen. Das heißt zum Beispiel, man erhöht die Absorptionsfähigkeit für CO2 in Böden oder man hat Wiederaufforstung oder man kann es auch durch technische Maßnahmen machen. Aber das Wichtige daran ist, dass sozusagen im Netto keine Treibhausgasemissionen in die Atmosphäre gelangen. Problematisch ist es ein bisschen, weil was alles einbezogen wird, das kann sich natürlich unterscheiden. Also wenn ein Unternehmen zum Beispiel nur die Emissionen, die direkt in seiner Produktion entstehen, berücksichtigt, ist das natürlich wesentlich weniger umfangreich, als wenn man zum Beispiel mit berücksichtigt, was an CO2 bei dem Strom, den man einsetzt, der von jemand anders produziert wird, auch entsteht oder in Vorprodukten drin steht. Und das unterscheidet man dann häufig unter Scope 1, 2 und 3 wird das dann genannt. Also quasi nur die direkten Emissionen bis zu den ganz indirekten. Und je nachdem, was da berücksichtigt wird, ist es eben wirklich klimaneutral oder nur auf die eigene Produktion bezogen. Wenn es dazu Informationen gibt, dann sollte man sich das durchaus auch anschauen.
Das heißt, man versucht das, was man auf der einen Seite angestellt hat, auf der anderen Seite wieder gut zu machen.
Genau. Oder man emittiert gar nicht. Ne? Mhm. Beides ist natürlich möglich. Beides könnte unter klimaneutral fallen.
Und was ist mit dem Begriff treibhausgasneutral? Wo liegt da der Unterschied zu CO2-neutral?
Ja, treibhausgasneutral umfasst im Prinzip alle Treibhausgase, die es gibt. Das heißt also, dass nirgendwo tatsächlich Treibhausgase emittiert werden. CO2 ist dann nur auf CO2 bezogen. Also wenn Sie zum Beispiel eine Rinderzucht haben, dann wird das nicht treibhausgasneutral sein in der Hinsicht, dass diese Rinder Treibhausgase ausstoßen. Das können Sie natürlich irgendwo anders einspeichern. Aber das ist zum Beispiel nicht einbezogen, wenn Sie dann diese Rinderzucht als CO2-neutral bezeichnen. Weil dann eben diese Methanemissionen, die von den Rindern kommen, gar nicht in der Rechnung mit drin sind.
Jetzt gibt es einmal die Rinder, wie Sie es gerade angesprochen haben. Aber was gibt es denn noch für unterschiedliche Treibhausgase?
Ja, das wichtigste Treibhausgas, das haben die meisten gar nicht so auf der Rechnung, ist tatsächlich Wasser. Das heißt, Wasser trägt so über die Hälfte, 60% an einem wolkenfreien Tag zum Treibhausgaseffekt bei. Aber es gibt auch natürlich eine ganze Reihe anderer, die dann wesentlich stärker von Menschen auch beeinflusst werden. Also CO2 ist das, was wir am besten kennen, also aus der Verbrennung fossiler Energieträger, aus Abholzung. Aber eben auch Methan entsteht zum Beispiel eben in der Landwirtschaft, gerade auch in der Tierhaltung. Aber eben auch, ich glaube, da ist es auch recht bekannt geworden bei der Diskussion um Fracking und um Erdgasförderung und Transport. Dann haben wir Lachgas. Lachgas entsteht auch bei der Verbrennung fossiler Energieträger, aber eben auch in der Landwirtschaft, hier zum Beispiel über Dünger. Also es gibt noch eine ganze Reihe weiterer, das sind jetzt vielleicht nur die wichtigsten. Und es gibt auch Fluorkohlenwasserstoffe. Die ganze Diskussion hatten wir ja auch in der Ozonloch-Debatte. Und die Emissionen dieser Treibhausgase, also der Fluorkohlenwasserstoffe, sind auch sehr stark zurückgegangen. Die stammten zum Beispiel aus Kältemitteln, wurden in Schaumstoffen verwendet und so weiter. Das heißt also, es gibt eine ganze Reihe. Und wir fokussieren immer sehr stark auf CO2, weil das eben mit Abstand den größten Anteil quasi an den menschgemachten Emissionen hat.
In dem Zusammenhang hört man ja auch immer wieder von der CO2-Äquivalenten. Was genau gibt die an?
CO2-Äquivalenz versucht im Prinzip umzurechnen, Treibhausgaspotenzial oder die Stärke der Klimawirkung aus der Emission der verschiedenen Treibhausgase. Das hängt jetzt zum Beispiel davon ab, wie lange bleibt so ein Treibhausgas in der Atmosphäre oder eben auch davon, wie viel quasi Wärme so ein Treibhausgas tatsächlich absorbieren kann. Der Treibhausgaseffekt entsteht ja dadurch, dass wir quasi Sonneneinstrahlung reinbekommen in die Erde oder zur Erde, sagen wir mal so. Teil davon wird gleich reflektiert von Wolken, von der Atmosphäre. Der andere Teil erreicht die Erde, wird dort quasi in Wärme umgesetzt. Die Sonne scheint, es wird warm. Und wie viel von dieser Wärmestrahlung dann wieder rausgehen in die Atmosphäre, das hängt eben davon ab, wie viel Treibhausgase in der Atmosphäre sind. Die absorbieren quasi diese Wärme. Und wie stark sie dazu fähig sind, das unterscheidet sich. Und wie lange sie auch in der Atmosphäre bleiben, das unterscheidet sich auch. Das heißt also, man versucht im Prinzip, wenn man diese CO2-Äquivalente hat, das alles auf einen Nenner zu bringen, sodass man quasi vergleichen kann Methanemissionen mit CO2-Emissionen. Und wenn man jetzt einfach mal CO2 und Methan nimmt, das ist quasi ein Faktor von 1 zu 28. Also CO2 hat ein CO2-Äquivalent von 1 und Methan von 28. Also Methan ist in der Hinsicht wesentlich gefährlicher auszustoßen. Und das ist immer auf 100 Jahre normalerweise bezogen, ne? Also Methan bleibt zum Beispiel nur sehr kurz in der Atmosphäre. Das heißt, wenn man es auf 20 Jahre berechnet, dann wäre Methan noch wesentlich höher. Wenn man es auf 1000 Jahre berechnet, wäre es wesentlich niedriger.
Jetzt ist der Treibhauseffekt eigentlich ja unsere Lebensgrundlage hier auf der Erde. Man muss aber auch unterscheiden zwischen natürlichem und menschgemachtem Treibhauseffekt. Was sind denn da die wesentlichen Unterschiede?
Er funktioniert natürlich grundsätzlich genauso, aber der natürliche Treibhausgaseffekt, davon spricht man in der Regel, wenn es um Gase geht, die sowieso durch natürliche Prozesse in die Atmosphäre gelangen. Und Wasser habe ich ja gerade eben schon genannt. Also Wasser ist eben da der größte Faktor. Und wenn wir diesen natürlichen Treibhausgaseffekt nicht hätten, dann wäre es auch auf der Erde verdammt kalt. Das heißt, minus 18 Grad, das wäre natürlich schon dann für Leben, wie wir es kennen, kaum noch möglich. CO2 zum Beispiel trägt auch zum natürlichen Treibhausgaseffekt bei, also zum Beispiel Atmung. Wir atmen, wir emittieren CO2. Holz verrottet, Vulkane stoßen auch CO2 aus. Also da gibt es eine ganze Reihe von Dingen. Der Menschgemachte ist dann quasi das, was wir obendrauf emittieren. Das heißt quasi über so ein langfristiges Gleichgewicht hinaus, was kommt on top, was ist zusätzlich und was erhöht die Temperaturen dann noch weiter über das hinaus, was quasi schon durch den natürlichen Treibhausgaseffekt entstanden wäre.
Bis 2045 soll Deutschland ja treibhausgasneutral sein. Der Freistaat sogar bis 2040 schon. So steht es zumindest in den Klimaschutzgesetzen. Was können bzw. müssen wir denn überhaupt tun, um diese Ziele zu erreichen?
Viel, drücken wir so aus. Also für eine lange Zeit war es ja so, dass man das Gefühl hatte, wenn wir genug erneuerbare Energien ausbauen, also genug Wind und genug Solaranlagen haben, dann sind wir eigentlich fertig. Obwohl eigentlich eben klar sein konnte und musste und wurde oder war wahrscheinlich auch, dass dem nicht so ist. Das heißt also, klar, Energieversorgung muss erstmal dekarbonisiert werden. Das heißt, zum ganz großen Teil auf erneuerbare Energien, Solar und Wind umgestellt werden. Teil werden wir auch versuchen, zum Beispiel durch Wasserstoff zu ersetzen, aus regenerativen Quellen. Aber es braucht natürlich dann auch die Anlagen, um überhaupt diesen Strom, diesen erneuerbaren Strom und Wasserstoff zu nutzen. Das heißt, die Industrie muss ihre viele Industrieprozesse, Anlagen umstellen. Wir brauchen alternative Transporttechnologien. Im Autobereich ist das schon relativ weit verbreitet. Im Schwertransport, in der Schifffahrt, im Flugverkehr natürlich noch lange nicht so weit. Auch Wärme, ne? Wärmewende, haben wir ja nun im letzten Jahr genug drüber gehört, muss natürlich auch dekarbonisiert werden. Das heißt, umstellen auf Wärmepumpen, auf erneuerbare Energien, über Fernwärme und so weiter. Das ist so die eine Seite, ne? Also welche Energie nutzen wir eigentlich? Wie können wir sie nutzen? Und auf der anderen Seite ist natürlich auch eine ganz große Diskussion darüber, wie viel Energie verbrauchen wir überhaupt. Denn je mehr wir verbrauchen, desto mehr müssen wir natürlich auch ausbauen und umstellen. Das heißt, hier ist im Prinzip dann auch ganz wichtig, dass wir weiter versuchen, zum Beispiel in der Industrie die Energieeffizienz zu steigern. Das heißt, wenn man sozusagen die gleiche Menge produziert, aber mit weniger Energie. Das heißt aber eben auch, dass wir Anstrengungen unternehmen, zum Beispiel weniger Energie in der Heizen zu verbrauchen, im Verkehr, das heißt also mehr öffentlicher Verkehr. Das heißt, da kommen auch eine ganze Reihe von Verhaltensänderungen auf den durchschnittlichen Bürger zu. Und wenn man die Ziele tatsächlich ernst nimmt, dann kommen eben durchaus einige Studien auch dazu, dass es sogar noch weitergehen muss. Also dass wir es zum Beispiel nicht schaffen werden, wenn wir nach wie vor in so großen Wohnungen leben, wie wir das bisher tun. Weil das ist natürlich dann auch mit Heizen verbunden, mit Bauen verbunden und so weiter. Das heißt also, um diese Ziele zu erreichen, dann braucht es eine ganze Menge und es braucht zusätzlich noch, dass wir die Emissionen, die wir nach heutigen Technologien und Maßstäben noch nicht vermeiden können, dass wir die eben irgendwo einspeichern, kompensieren. Da kommen wir genau wieder zur Thematik Klimaneutralität zurück. Wir werden es nicht schaffen, die Emissionen an sich auf Null zu fahren bis 2040 oder 45.
Moore sind ja ein ganz großes Thema hier bei uns. In der ein oder anderen Podcast-Folge von Morgen beginnt heute haben wir ja schon darüber gesprochen. Zum Beispiel, dass Moore enorm wichtig für das Klima sind, weil sie jede Menge Kohlendioxid speichern. Welche CO2-Speicher gibt es denn noch? Und was ist der Unterschied zwischen natürlichen und technischen Speichern bzw. Senken?
Wie viel Zeit habe ich?
Naja, also nicht unendlich.
Nicht unendlich, ja, das hatte ich mir gedacht. Also erstmal gibt es noch eine ganze Reihe weiterer und da ist die Grenze zwischen natürlich und technisch eigentlich fließend. Und was ist die Grenze, ist natürlich dann die interessante Frage. Also bei einigen der Verfahren, CO2 einzuspeichern, da verlässt man sich eben hauptsächlich auf natürliche, auf biologische Prozesse, versucht die zu beschleunigen, wenn möglich. Und bei anderen nimmt man eben vor allen Dingen technische Hilfsmittel, technische Anlagen. Aber wie gesagt, das vermischt sich teilweise. Also können wir mal so ein paar einfach nur mal ansprechen. Also natürliche Senken sind zum Beispiel die Wälder. Ich glaube, das weiß inzwischen auch jeder. Ne? Bäume nehmen CO2 auf aus der Luft und speichern das dann. Und wenn ich zum Beispiel Flächen wieder aufforste, dann kann ich natürlich dann zusätzliches CO2 auch speichern. Ich kann auch CO2-Gehalt in Böden speichern, indem ich auf andere Formen der Landwirtschaft umstelle, indem ich andere Kulturfolgen anbaue. Das sind jetzt so quasi doch recht, sagen wir so, ziemlich ins natürliche Spektrum fallende Senken. Aber es gibt dann auch Kombinationen, also zum Beispiel sogenannte Biokohle. Das heißt also, wenn Pflanzen oder auch eben Holz, wenn Holz verfault oder verrottet, dann wird das CO2 freigesetzt. Und Biokohleverfahren verhindern quasi diesen Zersetzungsprozess und binden das CO2 in den, ja, quasi so eine Art Biokohle nachher. Also es wird unter Ausschluss von Sauerstoff gemacht. Und dann hat man das im Prinzip auch gebunden und kann es dann in den Boden einarbeiten. Andere Möglichkeit, dass man im Prinzip die natürliche Gesteinsverwitterung nutzt. Das nennt sich dann beschleunigte Verwitterung. Das heißt also, man zerkleinert Gestein und dann reagiert das CO2 mit diesem zerkleinerten oder überhaupt mit Gestein und bindet dadurch CO2. Das ist ein relativ langwieriger Prozess, auch noch nicht wirklich im großen Maßstab. Das ist so eine Mischung, würde ich sagen, aus natürlich, weil man eben sehr viel natürliche Träger auch benutzt und technisch. Und dann kommen wir immer mehr ins technische Spektrum und da dominieren dann im Prinzip zwei Technologien, die erste sogenannte BECCS, falls das schon jemand mal gehört hat, das ist also Bioenergie mit Carbon Capture und Storage, also CO2-Abscheidung und Speicherung. Was man macht, ist im Prinzip, man nimmt Biomasse, also vor allen Dingen dann eben Reststoffe, aber eben auch CO2 aus der Verbrennung von Energiepflanzen und fängt das bei dieser Verbrennung von Reststoffen oder Energiepflanzen entstehende CO2 auf und verbringt es dann quasi unter die Erde. Und das ist diese Einspeicherung. Also zum Beispiel in salinare Aquiferen, das sind also salzführende unterirdische Schichten oder eben auch in Erdöl- oder Erdgaslagerstätten, die nicht mehr genutzt werden. Das ist dieses ganz umstrittene CCS, womit ja gerade in Deutschland auch sehr wenig Akzeptanz verbunden ist. Und dann das Letzte vielleicht noch, ist die sogenannte DACS, also nicht BECCS, sondern DACS. Und das ist dann quasi die direkte Aufnahme von CO2 oder Entnahme von CO2 aus der Luft durch technische Methoden. Und das wird dann auch im Boden eingespeichert. Also das ist sozusagen ganz am Ende des technischen Spektrums. Und all diese Methoden haben Vor- und Nachteile. Bei Wäldern weiß man nie, wie lange es tatsächlich gebunden ist. Im Klimawandel, Wälder sterben ab, Wald wird abgeholzt. Andererseits haben wir natürlich bei der Einspeicherung von CO2 auch immer noch sehr viel Ängste, sehr viel ein paar technische Probleme oder Unsicherheiten. Kosten sind unterschiedlich. Da gibt es eine ganze Riesendiskussion auch darum, welche Verfahren eigentlich wann und wie viel eingesetzt werden sollten.
Jetzt gibt es noch ein paar Abkürzungen, über die ich gestolpert bin. Zum Beispiel die Abkürzung oder das Akronym LULUCF oder LULUCF. Das hat man jetzt auch schon ganz oft gehört. Was genau ist das?
Also einfach ausgesprochen heißt es erstmal Land Use Change, also LULUC und dann noch and Forestry. Also Landnutzung, Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft. Das heißt also klar, wie ich Land nutze, wie ich Forstwirtschaft betreibe, hat natürlich einen Einfluss darauf, wie viel CO2 ich aufnehme, aufgenommen wird bzw. freigesetzt wird. Also insofern ist das ein ganz erheblicher, ein sehr wichtiger Bereich, sagen wir mal so. Also der Weltklimarat hat geschätzt, dass in der vergangenen Dekade durchschnittlich, ich glaube es waren so 12-20% in dem Bereich der weltweiten Treibhausgasemissionen aus diesem Bereich tatsächlich auch stammten.
Jetzt habe ich vorhin schon gesagt, wir haben leider nicht unendlich viel Zeit, aber wir haben ja die Möglichkeit, noch eine weitere Folge aufzunehmen, weil es gibt noch einige Fragen, die ich habe zu einigen Begriffen. Vielen Dank aber bis hierhin schon mal, Frau Pittel, für diese wunderbaren Erklärungen. Ein paar Fragen, wie gesagt, habe ich noch, die schauen wir uns dann aber einfach beim nächsten Mal an.
Gerne, vielen Dank.
So, für heute soll es das erstmal gewesen sein. In der nächsten Folge wird uns Professorin Karin Pittel dann noch unter anderem folgende Fragen beantworten. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Wetter und Klima? Worum geht es beim Pariser Klimaabkommen? Und was hat es eigentlich mit dem Green Deal der EU auf sich? Bevor wir den Deckel aber drauf machen, haben wir natürlich wieder drei spannende Fakten zum Thema Klimaschutz für euch.
Wusstet ihr eigentlich, dass der Treibhauseffekt bereits vor rund 200 Jahren beschrieben wurde? Der französische Mathematiker und Physiker Joseph Fourier nannte das Phänomen unsichtbare Hitze. Übrigens hat bereits der Aristoteles-Schüler Theophrastus vermutet, dass menschliches Verhalten, also zum Beispiel das Trockenlegen von Sümpfen oder das Abholzen von Wäldern, das lokale Klima verändern kann. Kohlendioxid als klimaneutraler Rohstoff? Das geht, und zwar dank der sogenannten Koelektrolyse. Mit diesem Verfahren kann CO2 in Stoffe umgewandelt werden, die die Industrie nutzen kann. Daraus werden dann zum Beispiel Benzin, Lichtschalter, Brotdosen oder auch Kosmetika hergestellt. Bisher wird nur wenig CO2 in Brenn- und Grundstoffe umgewandelt. Das liegt daran, dass die Koelektrolyse sehr energieaufwendig ist und es bisher keine Geräte gibt, die auch große Mengen CO2 transformieren können. Das Königreich Bhutan ist ein Binnenstaat in Südasien. Dort leben rund 760.000 Menschen. Das Besondere? Das Königreich Bhutan hat eine der besten CO2-Bilanzen weltweit vorzuweisen. Es nimmt mehr Kohlendioxid aus der Atmosphäre auf, als es ausstößt. Zur Energiegewinnung setzt das Land auf Wasserkraft und will für eine noch bessere Klimabilanz Millionen Bäume anpflanzen.
So, und wenn ihr noch mehr zum Thema Klimaschutz erfahren wollt, dann schaut doch auch gerne mal in den Shownotes vorbei. Da haben wir euch einige Links dazu reingepackt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Alle Folgen zum Nachhören gibt es auch auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder auf podcast.bayern.de. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!
Morgen beginnt heute.
Der Umwelt- und Verbraucher-Podcast.